Hallo, ich freue mich, dass ihr so zahlreich erschienen seid, trotz der Abschlussveranstaltung. Hier geht es heute um BitTorrent und der Plan ist folgendermaßen. Ich werde ein bisschen was erzählen, wie sich das entwickelt hat und die Motivation, warum zumindest ich mich damit beschäftige. Dann werde ich so ein bisschen die groben Konzepte vorstellen und dann auf die wichtigen Bestandteile eingehen, also die Tracker und wie die BitTorrent-Peers miteinander sprechen. Und abschließend werde ich noch ein bisschen darauf eingehen, wie man die heutigen legalen Gefahren mit BitTorrent vermeidet, beziehungsweise wie das die meisten Leute tun. Ich finde das im Kontext der Datenspuren deshalb interessant, weil File-Sharing die Nutzung, eine Art der Benutzung des Internets ist, die heutzutage die unmittelbarsten Probleme mit sich bringt. Also ihr habt bestimmt alle schon von Bekannten gehört, die abgemahnt wurden. Das ist ein großes Problem. Ja, fangen wir an mit der Geschichte. Bram Cohen, das ist so ein Kalifornier, hat das 2001 entwickelt. Und das Coole an BitTorrent ist, dass es im Gegensatz zu den meisten vorhergehenden Systemen dieses Konzept der Shared Streams hat, also dass man gewisse Daten nicht nur von einem lädt, sondern von vielen zusammen, und das macht auch die Effizienz aus. Außerdem ist es offen spezifiziert, was heißt, jeder kann sich damit beschäftigen, jeder kann es untersuchen, und dementsprechend gibt es auch echt viele Clients, BitTorrent Clients, die benutzt ihr bestimmt unter den Namen Transmission oder MicroTorrent oder sogar Miro kann BitTorrent. Und zum Ausmaß dieses ganzen Systems gibt es so Schätzungen. Es ist natürlich kein zentrales System, deshalb ist es schwer, da genaue Zahlen zu ermitteln, aber Schätzungen gehen von 150 Millionen aktiven Nutzern aus. Ja, und was das bedeutet ist, dass der meiste Internet oder eins der meistgenutzten Protokolle im Internet, die am meisten Traffic generieren, ist einfach mal File-Sharing, weil da geht es halt um große Datenmengen, ergo entstehen da viele Daten, und was jetzt den Upstream, also was man von seinem DSL-Anschluss hochlädt, angeht, ist es dominant. Das sind aber natürlich alles nur Schätzungen, eine genaue Ermittlung kann man nicht machen. Ja, und was die ganze Welt benutzt, das ist natürlich interessant, weil wenn man da irgendwie was forscht oder was implementiert, dann heißt das, dass man irgendwie mit sehr vielen Leuten sprechen kann. Was ja auch zum Beispiel eins der Faktoren ist, warum das Web so interessant ist, warum jeder Web macht, weil die ganze Welt etwas damit anfangen kann. Bei BitTorrent ist es ähnlich. Gibt es auch sehr viele Teilnehmer. Ja, und ich betreibe da BitLove.org, da kann man seine Podcasts eintragen. Die Plattform generiert automatisch Torrents und sorgt dann dafür, dass man Podcasts per Torrent runterladen kann. Das ist nur möglich, weil BitTorrent eben offene Protokolle sind. Genau auch wie den Podcasts zugrunde liegende RSS-Feeds. Ist auch offen spezifiziert, damit kann man was anfangen. Da steht keine einzelne Firma dahinter, die jetzt plötzlich alles ändern kann. Bei BitTorrent gibt es eine Firma, die BitTorrent Incorporated, die bringt auch so Innovationen heraus, aber jetzt haben sie zum Beispiel Erweiterungen für Streaming und für so soziale Interaktion, dass sich eben die soziale Interaktion auch über den BitTorrent Peer-to-Peer-Weg im Netz verteilt. Die sind leider nicht offen spezifiziert, ergo kann ich damit überhaupt nichts anfangen. Ich weiß nicht, wo ich gucken soll, um das zu implementieren. Ja, außerdem wollte ich schon immer mal eine BitTorrent-Website betreiben, und das ist halt echt gefährlich, wenn man so das auf die üblichen Wege tut. Und deshalb bin ich Tim Pritlove echt dankbar, dass er da so mein Sprachrohr ist und mir da eine legale Nutzung verschafft hat. So, wie sieht das konzeptionell aus? Ganz wichtig ist, die Daten, die bleiben immer unten bei den Peers. Was hier oben steht, beschreibt höchstens die Daten in ein paar Bytes, aber dort liegen die Daten nicht. Also es geht los, dass man sich diese .torrent-Datei holt, die man von irgendeinem Webserver zum Beispiel runterladen kann. Da stehen bloß ein paar Prüfsummen drin. Das ist auch der Grund, warum man der Pirate Bay keinen direkten Urheberrechtsbruch oder sowas vorwerfen kann, weil sie eben wirklich nur Prüfsummen vorhalten. Also was man ihnen dann vorwirft, ist sowas wie Verschwörung oder Anstiftung zur Copyright-Verletzung. Die andere wichtige Komponente ist der Tracker, und der dient dazu, dass die Peers im Swarm sich untereinander befinden. Und da gehe ich jetzt gleich mehr drauf ein. Auch wichtig ist, dass es im Gegensatz zu althergebrachten File-Servern oder den Share-Hostern wie Mega-Upload keinen Mittelsmann gibt, sondern die Daten werden wirklich nur direkt zwischen den Peers ausgetauscht. Es geht nicht über den Server. Und genau das macht es sehr skalierbar. Also Skalierbarkeit heißt, wenn ein System wächst, dann kann ich irgendwie mehr Ressourcen hinzufügen. Und wenn ein System dann eben skalierbar ist, dann kommt es auch mit den mehr Ressourcen proportional klar. Bei einem File-Server, wenn da viele Leute runterladen wollen, dann wird es für alle langsam. Bei BitTorrent ist es genau umgedreht. Theoretisch bleibt es genauso schnell. In der Realität, weil ja alle irgendwann mal fertig sind, wird BitTorrent immer schneller, umso mehr Downloader es gibt. Vorausgesetzt, die bleiben auch, also die lassen ihren BitTorrent-Client an und werden sogenannte Seeder, also sorgen weiterhin dafür, dass die Daten verteilt werden. Und die Clients, die zeigen dann auch so eine sogenannte Seeding Ratio an. Das heißt, das sind die Anzahl der hochgeladenen Daten durch die runtergeladenen Daten, und man sollte der Fairness halber zumindest warten, bis man doppelt so viele Daten hochgeladen hat, wie man runtergeladen hat, weil, also eigentlich müsste man das ja nur bis einfach warten, aber es gibt natürlich immer die vorzeitig ihren Client ausschalten. Ja, kommen wir kurz zu einem Low-Level-Teil, das ist das sogenannte B-Encoding. Daraus bestehen die .torrent-Dateien, die diese Metabeschreibung enthalten. Das ist so ein strukturiertes Format, ähnlich zu JSON oder BSON von MongoDB, und es ist binary safe, also es sagt nichts irgendwie über ein Encoding aus. Und es kann diese folgenden Datentypen enthalten. Strings zum Beispiel, um nochmal auf das binary safe einzugehen, fangen an mit einer Länge, und da kommt halt einfach die Länge der Bytes, die dann folgen. Und nicht die Länge der Zeichen. Also ich kann da auch 0 Bytes zum Beispiel reintun. Außerdem gibt es noch Zahlen, um zum Beispiel irgendwie so einen Timestamp mal auszudrücken oder eine Dateigröße, und Strukturen, höhere Ordnung, sagt man das so, nämlich Dictionaries, also Schlüsselwertpaare und Listen. Und so eine Torrent-Datei habe ich hier mal so im Beispiel angedeutet, wie das dann wirklich in der Datei aussieht. Also das ist irgendwie immer ein Dictionary, und dann folgt hier schon der erste Schlüssel, das ist Nouns, und der erste Wert ist dieses HTTP, also diese URL, das ist die sogenannte Tracker-URL. Daneben hier noch die Erweiterung für mehrere Tracker in einem Torrent. Und im Großen und Ganzen gepasst sieht es dann so aus. Wir haben hier unseren, also mit Root ist hier angedeutet, das Top-Level-Dictionary. Hier können wir Tracker-URLs und sowas eintragen, aber wichtig ist auch noch, dass es hier ein Info-Dictionary gibt. Und da steht die tatsächliche Beschreibung drin. Und der Torrent wird identifiziert, indem man eine SHA-1-Prüfsumme über dieses Info-Dictionary macht. Damit bekommt man den sogenannten Info-Hash. Das heißt, wir können außerhalb dieses Info-Teils können wir immer noch die Tracker-URLs zum Beispiel ändern, wenn wir mal einen neuen Tracker hinzufügen wollen, ohne dass sich der Info-Hash, also der eindeutige Identifier für den Torrent, ändert. Ja, wie schon gesagt, hier Announce ist so das Wichtigste, das ist eben die Track-URL. Daneben gibt es noch Announce-List, das ist eine Liste von der Liste von Strings, also wieder von URLs. Eine doppelt verschachtelte Liste, weil man sagt, man will sowohl Redundanz als auch Lastverteilung. Also das, durch die doppelten Listen stellt sich das dann so dar, dass wir in der ersten Liste, also dass ein Client in der ersten Liste eine Tracker-URL probiert, und wenn die funktioniert, dann bleibt er in der ersten Liste und rotiert immer noch durch, um die Last zu verteilen auf verschiedene Tracker, die wahrscheinlich in einem Cluster sitzen. Kann diese Tracker-Anfrage nicht beantwortet werden, dann heißt das, dass diese ersten Tracker nicht verfügbar sind und dann wird weitergeschaut zu den nächsten Trackern im zweiten Element. Außerdem gibt es noch, und das steckt dann im Info-Hash, ist also aussagekräftig für den Torrent, für seinen Identifier, das sogenannte Private Flag. Das bedeutet, dieser Torrent soll wirklich nur über diesen einen Tracker, den man da eben außerhalb von diesem Info-Hash, von diesem Info-Teil angegeben hat, geteilt werden. Und es soll nicht auf Erweiterungen zurückgegriffen werden, wie auf die kommen wir dann gleich, die Distributed Hash Table, wo sich alle BitTorrent-Clients in einem großen Netz befinden und dadurch BitTorrent wesentlich robuster wird, aber man kann halt nicht mehr durch einen Tracker kontrollieren, wer zugelassen wird, in den Schwarm einzutreten. In den Schwarm aus Peers. Ja, kommen wir zu den Trackern. Da gibt es die folgenden Typen. Erstmal HTTP-Tracker. Das ist einfach irgendwie ein Webdienst, irgendein CGI-Skript, was Daten entgegennimmt, das sehen wir gleich. Und dann gibt es noch ein paar Erweiterungen. Das sind UDP, das ist der Peer Exchange für Datenaustausch zwischen den Peers, und das ist die Distributed Hash Table. Fangen wir mal mit dem ersten an, HTTP. Trackers erkennt man meistens damit, dass sie irgendwie im Pfad dann /announce haben. Da übermittelt der Client an den Server die folgenden Daten. Es ist auf jeden Fall erstmal der Info-Hash, weil es bringt ja nichts, die Peer-Adressen von einem anderen Info-Hash herauszugeben. Also ein Tracker wird nur dich mit Peers verbinden lassen wollen, an deren Daten du auch interessiert bist. Also wenn du einen anderen Torrent hast, willst du nicht von dem die Peers. Außerdem die Peer-ID, was so ein bisschen Versionsinformationen vom Client und Zufallsdaten sind. Dann die IP-Adresse. Da kann man interessante Überlegungen anstellen. Zum Beispiel wird ein BitTorrent-Client, der sich jetzt nicht großartig im Netzwerk umguckt, seine interne IP, also die IP-Adresse von dem Rechner damit schicken, auf dem er gerade läuft. Aber die meisten sitzen ja hinter NAT, also wird es eine private, unerreichbare Adresse sein. Bei BitLauf nehme ich da einfach die IP-Adresse, von der der Tracker-Request eigentlich kommt. Also da sehe ich dann die äußere NAT-Adresse. Und dann kann man natürlich nur noch die Hoffnung haben, dass es auch, dass der Port im NAT geforwardet wird. Aber dazu dann später noch mehr. Und die weiteren Werte, das sind Statistikwerte. Wenn ihr mal auf BitLauf.org wart, dann seht ihr, da habe ich halt Statistiken über die Zeit, nicht nur wie viele Downloads es gab, sondern auch wie viel übertragen wurde, wie viele Seed und Liche es gibt. Und das hole ich hier aus dem, was mir der Client mitschickt. Also wie viel hochgeladen wurde, wie viel runtergeladen wurde, wie viel noch übrig ist. Das ist wichtig, weil, also damit kann man eine wichtige Optimierung machen. Wer Left 0 hat, ist ein sogenannter Seeder, der muss nichts mehr runterladen. Ergo brauchen wir dessen Adresse keinen anderen Seedern mehr geben. Weil die brauchen ja nur noch hochladen, die brauchen ja nicht gegenseitig mehr hochladen. Ja, und Event, da kann man rauslesen, ob der Client gerade gestartet oder gestoppt wurde. Und wer jetzt darüber nachdenkt, das sind alles Daten, die der Client an den Tracker sendet. Und der Tracker hat keine Möglichkeit, um nochmal kurz hier zurückzugehen, der Tracker kriegt hier die Statistikdaten, hat aber keine Möglichkeit, irgendwie nachzuprüfen, ob die Daten jetzt tatsächlich dort geflossen sind. Also da kann man halt Schmuh machen. Und da gibt es diese Entwicklung der sogenannten Anti-Leach-Tracker. Also das ist sowas wie Pirate Bay, nur da muss man sich anmelden. Und in jeder Tracker-URL, in den Torrents, die man runterlädt, hat man dann einen bestimmten Identifier für sich stehen. Und der Tracker überprüft dann, dass mein Account auch immer genug hochgeladen hat. Und das tut er nur über diese Statistiken, die da hochgeschickt werden vom Client. Also das ist, kann man super schnell Schmuh machen. Ja, und was der Server dann zurückgibt, das sind natürlich die Listen der IP-Adressen und Ports. Da gibt es zwei Formate. Da gibt es zum einen, dass es eine Liste von Dictionaries ist, die jeweils Host, Port und Peer-ID hat. Wenn man aber jetzt da für jeden Peer nochmal 4::host stehen hat in dem Peer-Encoding halt, dann hat man ganz schön viel Bytes verschwendet. Als Alternative dazu gibt es, dass man einfach die IP und den Port aneinander hängt und immer den nächsten, also einen großen Byte-String hat. Und damit bleibt es auch ein bisschen kleiner. Aber wenn man jetzt die IP-Adressen aneinander hängt, dann hat man das Problem, dass ja die IPv6-Adressen ganz andere Längen haben und die kann man ja nicht auseinanderhalten, wenn man bloß die Bytes vor sich sieht. Ergo stehen die IPv6-Adressen dann im sogenannten PS6. Ja, und die Antwort ist übrigens auch in diesem B-Encoding. Außerdem noch ein Intervall, wann sich der Client zurückmelden soll, denn er soll natürlich Statistiken liefern und nach neuen Peers fragen, um weiterhin Daten auszutauschen. Und optional noch sogenannte Scraping-Information, das ist beispielsweise die Anzahl aller Seeder, die der Tracker kennt. Er muss ja nicht, also wenn es jetzt einen Torrent gibt, irgendwie auf Pirate Bay, der 100.000 Peers hat, nur so 1.000 sind eher so die Maßstäbe, dann wäre das doch eine ziemlich fette Antwort. Also 1.000 IPv4 Peers sind Pi mal Daumen, mal 4 Byte für die IP-Adresse, mal 6 Byte für IP-Adresse und Port, sind schon 6 Kilobyte. Und wenn man 1000 Peers hat, die regelmäßig Tracker-Requests machen, dann kommt da auch eine ganze Menge Traffic zusammen. Genau, und das ist auch schon ein weiteres wichtiges Thema. So ein Tracker hat sehr viel Potenzial für DDoS. Also einerseits haben wir das Problem, dass die Tracker-Adressen ja nur URLs sind. Ergo gibt es auch Leute, die aus Versehen mal irgendeine Privatseite da eintragen, mit dem Ergebnis, dass die Privatseite plötzlich sehr viel Traffic hat von dummen Anfragen, die irgendwie /announce anfragen. Da gibt es als Gegenmaßnahme jetzt so eine Erweiterung, dass man einen DNS-TXT-Record anlegt und in dem steht drin, bei mir läuft ein Tracker auf Port so und so und neuere BitTorrent-Clients sollten das auswerten, um eben so einen unnötigen Traffic zu vermeiden. Und umgedreht kann man natürlich auch angeben, bei mir läuft kein Tracker, bitte fragt bei mir jetzt nicht an. Natürlich hat man das Problem, dass es halt viele Clients gibt, die sich nicht unbedingt automatisch updaten. Und deshalb wird es ein bisschen dauern, bis das wirklich weit verbreitet ist. Die andere Gefahr ist, dass ja der Tracker den Peers Adressen zurückliefert, wohin sich der Peer verbinden soll. Und wenn er jetzt jedem Peer sagt, hier auf heise.de Port 80 findest du weitere Peers und es sind beliebte Torrents, also zum Beispiel wenn man halt einen großen Tracker betreibt, dann kann man da auch eine ganze Menge Last erzeugen. Und das ist völlig in Kontrolle und in der Hand von so einem Trackerbetreiber. So. Als Optimierung für HTTP-Tracker gibt es die UDP-Tracker. Da hat man halt keine HTTP-Anfrage mehr, wo man irgendwie eine Verbindung aufbauen muss, die dann irgendwie immer geordnet und ohne Verlust läuft, sondern man macht es einfach über UDP-Pakete. Und das macht das Ganze wesentlich leichtgewichtiger für die Trackerbetreiber. Ja, viel mehr gibt es zu UDP-Trackern jetzt nicht zu sagen. Oder kann ich nicht sagen. Andere Erweiterung ist Peer Exchange. Das besagt, dass die Peers, weil sie sich ja untereinander auch verbinden, sich auch über weitere Peers austauschen können. Das ist also wieder ein Trackerersatz, aber kein kompletter, denn wenn ich mich mit Peers austausche, brauche ich natürlich mindestens einen Peer. Ergo, ich brauche einen Tracker. Aber man wird halt unabhängig, sobald man dann mal einen Peer hat, der das unterstützt, diese Erweiterung. Und die Erweiterung, da habe ich jetzt keine genaue Spezifikation gefunden. Da gibt es zwei verschiedene und das eine ist Azurius, also heißt jetzt Views, und das andere ist MikroTorrent. Ich kann nicht genau sagen, ob die kompatibel sind. Das wäre sehr schade, wenn das nicht so ist. Aber da es halt Erweiterungen sind. Ja, bitte.
Kurz wenig technische Frage dazu. Ich habe bei vielen als gesehen, dass sie Peer Exchange ungern sehen. Hat das was mit der übermittelten Ratio zu tun, dass sie dann keine Kontrolle mehr über die Statistiken haben?
Also ich wiederhole noch mal kurz die Frage. Bei den Anti-Leech-Trackern wird das nicht so gern gesehen, das Peer Exchange, weil die vielleicht keine, also schlechtere Statistiken haben. Denke ich nicht, weil der Client soll sich ja trotzdem noch zum Tracker verbinden und sich dort melden. Weiß ich nicht genau. Für diese Anti-Leech-Tracker wäre wahrscheinlich die richtige Strategie, das Private Flag zu setzen und damit solche Erweiterungen ganz auszuschließen. Die nächste Erweiterung, die DHT, die ist da noch wesentlich umgreifender. Ja, und da kommen wir jetzt gleich mal hin. Das ist die Distributed Hash Table. Hat so ein bisschen akademischen Hintergrund, da gab es mehrere Ansätze. Im BitTorrent ist es der Ansatz namens Kademlia. Das sind wieder kleine UDP-Päckchen, weil die brauchen halt wenig State, wenig Overhead. Und die folgenden Messages, die man sich schickt, also da steht dann halt drin, da sitzt die Nachricht vom Typ Ping und die hat die folgenden Argumente. Ping ist nur, um zu gucken, ob ein DHT-Node noch da ist. Na, vielleicht sollte ich erstmal anfangen, wie so eine DHT aufgebaut ist. Also wir haben halt diesen 160-Bit-Schlüsselraum. Da sucht man sich, wenn man die DHT betritt, also so ein großes Overlay-Netzwerk im Internet, wo man anfangs schon mal Adressen braucht. Die bekommt man zum Beispiel routerbittorrent.com, Port 6881 ist einer. Kann man zum Beispiel hardcoden. In Torrents können die auch als Hinweis drinstehen. Auf jeden Fall, wenn man die DHT betreten will, dann denkt man sich eine zufällige ID aus und dann nutzt man diese Find-Node-Anfragen, um seinen Nachbarn zu suchen, und dann hält man immer so eine Routing-Tabelle mit den unmittelbaren Nachbarn, dann wieder genauso viele nächste Nachbarn, und umso weiter weg die Nachbarn sind, umso weniger vom kompletten Raum hält man, weil man für jede Distanz immer die gleiche Anzahl Nachbarn hält, nämlich 8 Stück. Sie da nicken, können Sie da noch mehr dazu erzählen?
Nee, ich glaube, das ist ja sehr ähnlich wie diese anderen Netze, KDI-Netz oder IDONKI-Netz. Ne? Das ist ja das Ende vom
Raum. Stimmt, IDONKI baut noch mehr auf so eine Technologie auf, um eben die Kommunikation zwischen den, also die Findung zwischen den Peers zu koordinieren. Das funktioniert wirklich und das macht BitTorrent sehr viel mehr robuste. Genau, auf die nächsten solchen eingehen. Also es gibt dann GetPeers, womit man sich die Adresslisten holen kann von eben anderen Nachbarn in der DHT, da ist jeder gleichberechtigt, jeder hat so eine ID. Und AnnouncePeer, was dann halt das Schreiben ist. Und wichtig ist, dass man bei dem GetPeers so ein Cookie bekommt, also einfach eine Bytefolge, die man dann bei AnnouncePeer wieder mitschicken muss. Wäre das nicht der Fall, könnte man einfach immer AnnouncePeer raussenden und hätte sozusagen beliebigen Schreibezugriff. Also könnte zumindest seine eigene Adresse da immer reinschreiben. Ich habe mich vor ein, zwei Jahren mal genauer damit beschäftigt, mit der DHT, weil ich habe das ganz interessiert gelesen, dieses Dokument. Das gibt es alles auf BitTorrent.org. Und da ist mir gleich aufgefallen, diese Schlüssel, die können sich die Clients beliebig raussuchen. Also da steht wirklich Zufall drin. Und Zufall ist halt nicht verifizierbar. Also kann sich ein Client einen beliebigen Schlüssel nehmen, zum Beispiel von einem beliebten Torrent, und bekommt dann alle, also der Schlüsselraum korrespondiert halt zu diesen Info-Hashes von den Torrents. Und dann würde man für diesen Torrent die gesamten Tracker-Anfragen in die DHT bekommen. Also die Tracker-Anfragen, die in die DHT gehen, würden dann zu einem kommen, weil man diese Node-ID gewählt hat. Und das ist ein riesiges Problem, weil dann hat man halt dieses Potenzial für DDoS einem beliebigen in die Hände gelegt. Aber so vertieft will ich da jetzt nicht drauf eingehen, da können wir gerne später nochmal sprechen. Ansonsten gibt es noch einen Mitschnitt vom 27C3, wo ich das sehr langweilig vorgetragen habe. So. Noch eine weitere Erweiterung, die so dieses Tracker-Problem angeht, ist, dass es halt mehrere Tracker gibt, und es gibt halt noch das Tracker-Exchange, womit sich die Peers auch über neue oder andere Tracker informieren können, untereinander. Denn so Tracker sind halt auch gerne mal down, und da ist es gut, wenn es Backups gibt. Nur gute Tracker werden weitergegeben an weitere Peers, wenn man die von anderen Peers gelernt hat, weil sonst hätte man ja wieder so ein DOS-Problem, dass man irgendwie eine Adresse im Netz verteilt. Also gut heißt, da muss es zumindest eine erfolgreiche Tracker-Response geben von diesem Tracker. Ja, dann kommen wir jetzt mal so ein bisschen in Richtung der Clients selbst. Da fangen wir als erstes an mit den Peer-IDs. Das habt ihr bestimmt schon mal beobachtet in einem BitTorrent-Client. Man kann sich irgendwie angucken, zu wem bin ich eigentlich verbunden. Man sieht die IP-Adressen direkt. Und dann sieht man auch, was die für Clients laufen haben. Und das steckt in den Peer-IDs. Also hauptsächlich sind die zufällig, um halt die Leute unterscheiden zu können. Aber die ersten paar Bytes sind eben so ein Version-Identifier. Das ist hier auf BitTorrent.org unter Peer-ID-Conventions ein bisschen zusammengefasst. Und da gibt es natürlich verschiedene Konventionen, wie soll es auch anders sein. Mainline und irgendeine andere beginnen mit M, und dann folgt die Versionsnummer durch Minus getrennt. Alle anderen beginnen mit Minus, zwei Buchstaben, die den Client identifizieren, und dann kommt die Version und dann noch ein Minus. Und hier haben wir mal einfach die Liste aus diesem Dokument an möglichen Clients. Also da haben wir hier zum Beispiel Azurious Views, kennt ihr vielleicht. Ganz beliebt ist auch Transmission oder die verschiedenen Inkarnationen von LibTorrent, also Groß-LT und Klein-LT. MR ist zum Beispiel Miro, Qt, BitTorrent, gibt sehr viel, und das ist auch wirklich schön, weil man hat halt immer die Auswahl, wie das halt bei offenen Dingen so ist. Ja, wenn die Clients vom Tracker oder von den Tracker-Erweiterungen über andere Peers was gelernt haben, dann versuchen sie eine Verbindung, und die Verbindung ist eine ganz normale TCP-Verbindung, und die beginnt mit diesen vier Dingen. Das ist zum einen so ein Hello aus Byte 19 und BitTorrent-Protokoll. Wenn man sich das anguckt, sieht man vielleicht auch, dass die DOS-Möglichkeit für diese Wire-Verbindung nicht ganz so böse ist, weil man jetzt damit nicht unbedingt einen Webserver richtig runternehmen kann. Es sieht halt nicht aus wie eine HTTP-Anfrage. Also ein Webserver kann schnell sagen, das verstehe ich nicht, das lasse ich mal lieber. Aber natürlich muss er trotzdem Daten empfangen und die Verbindung annehmen. aber es wird kein Request generiert, wenn jetzt irgendwie ein Webserver unter Attacke besteht. Dann kommen noch so ein paar Encoded Extensions und dann kommt der Info-Hash. Also pro Torrent, der durch einen Info-Hash gekennzeichnet ist, gibt es immer eine Verbindung. Ich kann nicht irgendwie mehrere Torrents mit dem gleichen Peer über eine Verbindung teilen. Und die Peer-ID wird auch noch mitgeschickt. Und das war es dann eigentlich schon. Und dann kommen die Nachrichten. Und die Nachrichten, die beginnen immer mit einem kleinen Längenpräfix. Und dann haben wir hier die Nachrichten. Und das ist hier so ein Bild von Wikipedia, was mal so die Verteilung der Daten zeigt. Das sage ich jetzt mal, weil das hier jetzt läuft, während ich den Rest der Folie bespreche. Also wir haben hier immer die Farben von den Teilen der Datei und die verteilen sich dann durch die Peer-Verbindungen. Und das ist derjenige, der es immer zuerst hat. Das ist noch ganz wichtig zu erwähnen, es muss bei BitTorrent halt immer einen Peer geben, der die Daten zuerst hat, weil ja eben die Daten nur zwischen den Peers fließen. Hauptsächlich, ja. Die Nachrichten sind Choke und Unchoke. Choke heißt, ein Peer sagt einem anderen, von dir will ich jetzt erstmal gar nichts mehr wissen. Wir können die Verbindung noch auflassen, aber verbrauche jetzt hier mal keine Bandbreite. Und wenn man unchoked ist, also wenn man von einem Peer unchoked wurde, dann kann man ihm schicken, ich bin jetzt interessiert oder ich bin nicht interessiert. Ja, oder nee, es ist andersrum. Ich schicke einem Peer, dass ich interessiert oder nicht interessiert bin. Bei nicht interessiert kann er wahrscheinlich die Verbindung kappen, es sei denn, er ist noch an mir interessiert. Und wenn er mir dann einen Unchoke schickt, dann kann ich ihm mitteilen, dass ich dann gern mal Stückchen der Datei haben will. Die haben immer so ein Stück Index und einen Beginn und eine Länge. Und die Stücke sind größer. Die übertragenen Länge in diesen Blöcken hier sind meistens so 32 Kilobyte. Ja, Anfrage, das ist Peace Message, ist die Antwort, die eben nicht mehr die Länge, sondern die Daten enthält. Und Cancel heißt zum Beispiel, ich habe es jetzt von einem anderen Peer, weil das muss natürlich auch ein bisschen optimiert werden. Wenn ich jetzt, man kann zum Beispiel Prioritäten vergeben in manchen Clients, dass der Anfang der Datei schon mal mit hoher Priorität gezogen, runtergeladen wird, damit ich zum Beispiel den Film schon anfangen kann zu gucken. Also wenn ich so einen Client habe, dann würde der bei sehr vielen Peers erstmal die ersten Stückchen anfragen. Und wenn die dann so langsam eingetrudelt kommen und er hat irgendwo doppelt angefragt, damit es halt irgendwie schneller geht, kann er die Anfragen wieder abbrechen. Die zwei weiteren Nachrichten, die wir hier noch haben, das ist Have und Bitfield. Und zwar müssen sich die Peers darüber austauschen, wer welche Stückchen der Datei hat, um sie eben anfragen zu können und damit keine unnötigen Anfragen gestellt werden. Also anfangs ist das die Bitfield-Nachricht, die eben alle Stückchen der Datei auf ein Bit abbildet und die sind gesetzt oder nicht gesetzt. Und im weiteren Verlauf, wenn man dann, wenn Stückchen hinzukommen, werden diese Have-Messages gesetzt. Und deshalb kann man auch in manchen Clients sehen, welche Download-Geschwindigkeit die Peers haben. Also in RTorrent geht es zum Beispiel. Da sieht man dann für jeden Peer, der saugt gerade mit 32 Kilobyte pro Sekunde, weil eben die Stückchengröße 32 Kilobyte ist und so eine Have-Messages einmal die Sekunde kommen. So, und das funktioniert gut. Also es gibt viele Erweiterungen, aber die muss man halt nicht implementieren. Das funktioniert schon ganz gut so. Bis auf eine Ausnahme. Und da sollte ich vielleicht ein bisschen weiter ausholen. Es gibt das MicroTorrent-Protokoll. Und das wurde deshalb geschaffen, weil man ja bei BitTorrent mit vielen Peers spricht. Und das heißt, man hat viele TCP-Verbindungen. Und ihr kennt das ja vielleicht, ihr habt zwei Downloads laufen. Die laufen zum Beispiel vom selben Server. Die laufen mit gleicher Geschwindigkeit. Und sobald der eine fertig ist, wird der andere sofort doppelt so schnell. Weil in dem Szenario vom selben Server. TCP versucht nämlich immer, zu viele Daten zu senden, um die Leitung auszulassen, lasten, bis eben Pakete verloren gehen in den Routern dazwischen. Ja, und erst wenn Pakete verloren gehen, geht es wieder einen Schritt zurück, aber versucht es natürlich immer weiter für dieses Szenario, dass wieder mehr Kapazitäten auf der Strecke frei werden. Und dazu kommt zusätzlich, dass wir, also das wurde jetzt endlich mal identifiziert als ein riesiges Problem, das nennt sich Buffer Bloat, dass wir in unseren Modems und Netzwerkgeräten riesige Puffer haben, weil die Hersteller schreiben natürlich gerne auf die Geräte, kommt mit 32 Megabyte Puffer, weil viel Speicher hört sich ja immer gut an. Das heißt aber, dass da wenig drauf geachtet wird und die Pakete lange in den Puffern bleiben, besonders wenn ich jetzt irgendwie über mein Gigabit-Ethernet meinem Modem was sende und das sendet das irgendwie mit einem Megabit raus, dann tut das halt intern speichern, bevor es dann irgendwann mal die Pakete verwirft. Und der Punkt, an dem es die Pakete verwirft, ist so weit, dass die Latenz, mit der die Pakete dann darüber hinaus gesendet werden, also eigentlich herausgesendet werden, schon mehrere Sekunden beträgt. Das heißt, wenn ich dann irgendwie eine Website anfrage, während ich viele Daten raussende, dann dauert es einfach mal 5 Sekunden, bis die Anfrage überhaupt durchkommt. Wenn man jetzt bei TCP noch den 3-Wege-Handshake hat, der halt mehrere Roundtrips braucht, dann dauert es halt schon mal 10 Sekunden, bis ich überhaupt die Verbindung zum Webserver habe. Ja, deshalb hat man jetzt neue Ansätze. Also bei dieses MyTorrent-Protokoll gibt es jetzt auch schon eine Weile. Im Rahmen dieses Buffer-Bloat-Problems hat man jetzt eine neue Packet-Queuing-Disziplin in Linux ersonnen. Das ist Coddle. Und der Kernpunkt ist, dass man schaut, dass die Pakete halt nicht zu lange verweilen. Also Coddle ist nur so für Router, dass die Pakete wirklich nur irgendwie 5 Millisekunden auf dem Router bleiben oder verworfen werden, damit TCP eben mitbekommt, dass es mal wieder weniger senden sollte. Bei dem MyTorrent-Protokoll misst man die Roundtrip-Zeit. Und dieses Protokoll sagt auch, wir haben maximal 100 Millisekunden, ansonsten funktioniert es halt nicht. Aber 100 Millisekunden ist halt schon eine gute Größe, um irgendwie in den meisten Netzen noch zu arbeiten. Für manche Fälle ist es vielleicht schon zu hoch. Warum nimmt man da UDP? Also man nimmt UDP, obwohl man TCP nachbaut. Was dann in diesem MyTorrent-Protokoll passiert, ist wieder ein geordneter Datenstrom, bei dem verlorene Pakete neu gesendet werden. Aber mit UDP hat man halt wesentlich mehr Kontrolle darüber, wie man raussendet, also UDP-Pakete werden halt sofort rausgesandt. Und da wird nichts mehr groß vom Betriebssystem gepuffert. Ja. Genau, hier ist so eine Grafik, die das mal ein bisschen visualisiert. Also man sieht hier schön, das ist halt irgendwie ein Anschluss, der durch einen Upload mit diesem Protokoll ausgelastet ist. Beziehungsweise, also was es darstellen soll, der Anschluss ist ausgelastet, man misst halt einfach die Latenz und die verteilt sich hier mit dem MyTorrent-Protokoll rot auf unter 100 Millisekunden oder vielleicht noch ein bisschen darüber. Bei TCP geht es halt weit nach hinten und was hier so markiert ist, sind so die Auswirkungen auf normale Applications. Also irgendwie 25 Millisekunden stört halt nur die extremen Gamer. Ab 50 Millisekunden merken es alle Gamer. Ab 100 Millisekunden kann man überhaupt nicht mehr zocken und ab 200 Millisekunden hört dann auch Voice over IP auf, Spaß zu machen. Ab 250 Millisekunden werden Echtzeitspiele zumindest nicht mehr so richtig spielbar. Und der Fall, dass man irgendwie 400, 500 Millisekunden hat, dann wird auch das Web echt lahm, weil man halt zu einer Website eine TCP-Verbindung aufbaut. und die dann auch schon lange braucht. Ja, außerdem hat man mit so einer festen Messgröße, also mit so einer festen voreingestellten Größe, die Konfiguration von einem Upload-Speed-Limit einfach mal gelöst. Also normalerweise sagt man ja jedem, der irgendwie ein BitTorrent-Programm das erste Mal benutzt, hier stell mal irgendwie deine Internetbandbreite mal 80% ein, damit eben nicht der Upload so vollgemacht wird. Aber wenn man halt so einen Mechanismus hat, der auf das Delay schaut, dann wird das Delay nicht zu groß. Gut, so viel dazu. Eine weitere coole Entwicklung sind die sogenannten Magnet Links. Das ist ein Ersatz für diese .torrent-Dateien. Ich kann es noch ein bisschen größer machen. Also es ist einfach so eine URN, die mit dem Protokoll Magnet-Doppelpunkt beginnt. Dann hier sowas, was BitTorrent spezifiziert. Das gibt es auch noch für andere Protokolle wie IDANKI, glaube ich. Nee, IDANKI hat sein eigenes, aber andere File-Sharing-Protokolle. Und dann kommt hier einfach hexadezimal encoded der Info-Hash, der den Torrent identifiziert. Dann kommt noch ein Dateiname, damit der Client weiß, wo er die Daten ablegen soll. Und dann kommen noch Track-URLs. Wenn man aber einen Client hat, der DHTs kann, dann kann man die Track-URLs auch weglassen, dann funktioniert es auch so. Voraussetzung für Magnet-Links, damit die funktionieren, ist aber noch die Erweiterung, dass wenn man sich wenn man mal Peers gefunden hat, zum Beispiel durch die DHT, das kann man ja machen mittels des Info-Hashes, dass die Peers einem die eigentliche Torrent-Datei dann doch schicken, weil da die ganzen Informationen drin stehen, wie in welche Dateien sind diese Daten aufgeteilt, wie sind die Prüfsummen. Prüfsummen sind halt echt wichtig, weil wenn wir in einem Peer-to-Peer-Netzwerk von verschiedensten Leuten die Daten entgegennehmen, müssen wir eine Möglichkeit haben, die Daten zu verifizieren. Ansonsten kann ja jeder irgendwie Käse hochladen. Ja, wofür das sorgt, ist halt die nette Eigenschaft, dass wir eigentlich gar nicht mehr sowas wie Pirate Bay bräuchten, sondern so ein Magnet-Link passt halt auch in den Tweet. Gut. Dann noch eine letzte wichtige Erweiterung, das ist die Protocol Encryption. Encryption hört sich ja erstmal ziemlich gut an. Die ist bei BitTorrent, heißt die Message Stream Encryption / Protocol Encryption und besteht aus so einem Key Exchange am Anfang und dann dem RC4 Stromschiffer. Der ist einfach und der ist schnell. Der ist bekannt zum Beispiel von WEP im WLAN. Wobei man bei BitTorrent wahrscheinlich ein bisschen nachgedacht hat und da die schlimmste Verwundbarkeit vermieden hat, nämlich dass man auf irgendwas schließen kann, wenn man den Anfang des Stroms mitschneidet.
Weißt du was?
Also das erste Kilobyte von diesem verschlüsselten Strom wird dann weggeschmissen. Ansonsten wird über diesen Strom auch nur das BitTorrent-Protokoll gesprochen. Aber darunter ist es halt zur TCP-Ebene verschlüsselt. Was heißt das? Vertraulichkeit ist halt fragwürdig, weil ich ja irgendwie eine Verbindung zu beliebigen Peers aufbaue und die wissen dann auch, was ich gerade runterlade. Anonymität eigentlich schon gar nicht, weil ich melde ja irgendwie meine IP-Adresse den Trackern, ergo wissen die das auch. Und der eigentliche reale Einsatzzweck dafür ist halt Obfuscation. In einer Zeit, in der es halt viele Internet-Service-Provider gibt, die Technik haben, um in die Pakete reinzuschauen, um zu erkennen, dass es sich um File-Sharing handelt und das runterzudrosseln. Und dagegen hilft das. Weil es halt doch ein bisschen Rechenzeit braucht wahrscheinlich, um RC4 zu brechen. Wie ist das so mit RC4? Kannst du da eine Aussage machen? Okay, schade. Es wäre, schätze ich, auf jeden Fall zu teuer, um das heutzutage in Deep Packet Inspection zu machen.
Brechen kannst du jeden Fall, weil am Anfang an die Fähre und Key-Exchange stattfindet, dann kannst du mal in der Mitte spielen. Also wenn du willst, kannst du es mitlesen, deshalb musst du Confidentiality auf jeden Fall. Also wenn du weißt, zwischen denen ein Peer drin ist, dann kannst du einfach mal in der Mitte spielen und du den Schlüssel nicht
mitlesen. Die haben schon, die haben, also du sagtest gerade, die können man kann in der Mitte angreifen auf den Key-Exchange, deren Shared Secret ist der Info-Hash. Den kennt ein Beobachter nicht unbedingt. Hilft das was? Ich kenne den Key Exchange leider nicht. Egal, da wollen wir uns jetzt nicht zu lange aufhalten. Auf jeden Fall hat man in Clients dann so die häufige Einstellung, dass man das ausschalten kann. Da gibt es eigentlich keinen Grund dafür. Man kann es irgendwie erlauben oder bevorzugen. Also zum Beispiel, dass zuerst eine Verbindung mit der Verschlüsselung versucht wird. Wenn das nicht klappt, macht man noch eine Verbindung in Plaintext und sieht, ob das klappt. Oder man stellt es so ein, dass der Client wirklich nur verschlüsselt spricht. Das heißt aber auch, man kann nicht mehr mit Clients kommunizieren, mit Peers kommunizieren, die das nicht implementiert haben. Und das macht dann halt weniger Spaß, weil es nicht so schnell ist. Ja. Jetzt noch ein wichtiger Faktor, bei Peer-to-Peer haben wir direkte TCP-Verbindungen, das heißt, wir brauchen direkte Erreichbarkeit. Das ist halt ein Problem, weil unsere Rechner hängen halt, wenn sie nicht gerade im Datenspuren-WLAN sind, hinter irgendeinem Access-Point und der macht NAT ins Internet. Also wir haben die öffentliche Adresse auf diesem Access-Point und Verbindungen, die dann irgendwie reinkommen für meine Adresse, die gehen halt nicht durch. Da gibt es zwei so Technologien. Das eine ist Universal Plug and Play von Microsoft mit dem Internet Gateway Device Profil. Das können, glaube ich, eine ganze Menge Router. Da gab es auch schon so Geschichten, dass das irgendwie dass das von außerhalb, also vom Internet steuerbar ist. Und ich glaube, das ist von Apple, das NAT PMP. Beide sorgen halt dafür, dass man dem Router sagen kann, hier Port 6881, den hätte ich jetzt gern mal von der öffentlichen IP-Adresse auf mein Endgerät weitergeleitet. Und damit kommen dann auch die Verbindungen an. Ja, und weil das alles mit dem NAT so ein Riesenproblem ist, ist mit der Adressfülle von IPv6 dieses ganze Problem einfach mal gelöst. Und das ist die IPv6 Killer Application. Da braucht man gar nicht weiter suchen. Ja, was das übrigens heißt, dass man verbindbar sein muss, ist, dass wenn man einen Torrent-Download beginnt und so die ersten Adressen vom Tracker bekommen hat, dann sind nur erreichbare Peers, nützliche Peers, weil die anderen kann ich halt nicht erreichen, sondern ich muss warten, dass sie mich erreichen, wenn sie das nächste Mal einen Tracker-Request machen, von meiner IP-Adresse erfahren, dass sie sich zu mir verbinden. Gegebenenfalls, ich bin auch erreichbar. Ja, und wenn ein paar von Peers beidseitig nicht erreichbar ist, dann können die einfach keine Daten austauschen. Und das ist halt der schlechteste Fall. Ja, was heißt es eigentlich, erreichbar zu sein im Internet? Nämlich einen Internetdienst anzubieten, also halt irgendwie einen TCP-Port aufzuhaben. Und einen Dienst anzubieten. Datenaustausch findet natürlich auch bei ausgehenden Verbindungen statt. Also wenn ich mich zu einem erreichbaren Peer verbinde. So, wenn ich jetzt aber File-Sharing mache und mich mit anderen Peers verbinde, dann kann ich denen natürlich nicht ansehen, ob die jetzt auch irgendwie ein cooler Hacker sind oder ob das nicht so eine fiese Firma ist, die irgendwie sich auf File-Share stürzen. Und da gibt es halt zwei Ansätze. Beziehungsweise, ja. Das eine sind Filterlisten, die kann man sich runterladen und dann kann man das zum Beispiel in seine Firewall laden oder manche BitTorrent-Clients unterstützen das auch. IP-Adressenlisten, zu denen man sich nicht verbinden soll, da sollen halt die bösen Institutionen drin stehen. Ich habe gelesen, dass zum Beispiel die Firma aus Leipzig, Epoch, die hat es auch schon zu negativen Schlagzeilen gebracht, da sagt der Chef ganz stolz, ja, wir haben hier irgendwie in unserem Rechenzentrum 10 DSL-Leitungen und die haben natürlich auch irgendwie automatischen Reconnect und kriegen nach 24 Stunden neue IP-Adresse. Also ich glaube nicht, dass die Filterlisten wirklich zielführend sind. Die andere Alternative, auf die sehr viele Leute umgestiegen sind, sind VPN-Anbieter. Da bezahlt man halt irgendwie 5 € im Monat und hat dadurch die Sicherheit, dass man zumindest nicht irgendwie von seinem eigenen Provider verpfiffen wird. Weil das sind halt Anbieter, die sitzen irgendwie im Ausland, die sagen, was irgendwie im Ausland ist, ist egal. Und das sind auch Anbieter, die sagen, also das schreiben sie zumindest so, wir geben die Daten nur raus, wenn irgendwie 2 Jahre Knast drohen als Minimummaß. Darauf muss man sich halt verlassen. Als End-User. Ja. Genau, anonyme Bezahlung ist da natürlich auch ein super wichtiger Faktor, weil wenn die dann doch irgendwie mal einknicken vom Gesetz, dann wäre es natürlich schön, wenn die Daten erst gar nicht angefallen sind, um den Endkunden zurückzuverfolgen. Aber da gibt es auch welche, die Bitcoin entgegennehmen.
Aber die haben ja trotzdem die IP-Adresse. Also wenn die dann die IP-Adresse ausgeben,
ja,
dann wieder zum...
Dann müssen sie zu dem extranationalen Provider, nämlich meinem Provider hier gehen und das dort rausbekommen.
Das ist eine Integrationsschritt mehr.
Ja,
Euro.
Ja.
Ohne Integrationsschritt.
Also man ist auch...
Wie bitte?
Also, ja, das ist so ein Anbieter, ist halt eine Indirektionsstufe. Und ja, man muss sich halt auf die Vertrauenswürdigkeit dieser verlassen. Da komme ich auch gleich noch kurz drauf. Wie das aussieht, ist, man hat ja bisher eine Default-Route irgendwie über seinen Access Point. Da legt man eine Route an, die das als Ziel den VPN-Einwahlpunkt hat und die auch über den Access Point geht, und dann löscht man seine bisherige Default-Route, über die alle Internet-Traffic geht, und setzt die neue über dieses Tunnel-Device, was zum Beispiel PPTP ist. Das ist ganz beliebt, weil es mit Windows-Systemen funktioniert, aber auch schon lange broken ist. Und für Linux-User ist wahrscheinlich für Mac-User OpenVPN ganz angebracht. Das funktioniert wesentlich einfacher, weil halt keine zusätzlichen Schichten, und performt auch gut. Ja, da legt man seine Default-Route drüber. Das heißt, der gesamte Internet-Traffic geht dann über diesen Tunnel und dann kann man sorgenfrei sein. Aber da gibt es ja da gibt es so eine Verschwörungstheorie, dass so eine Tunnel, also so eine Anonymisierungsdienste am liebsten von so 3-buchstabigen Organisationen betrieben werden, weil die Leute halt ihren Internet-Traffic über diesen Tunnel schicken. Und da kann man halt einfach mal, also man macht so einen Dienst auf und dann bekommt man halt einfach mal Internet-Traffic für Leute, die dafür noch bezahlen. Ja, IPv6-Tunnelanbieter sind da auch in einer ähnlichen Situation. Ja, da sucht man sich aber aus, ob man irgendwie zu Hurricane Electric oder 6XS geht, und da steht zumindest nicht irgendwie Geheimdienst drauf. Okay, deshalb sollte man, also wenn man sich so einen VPN-Anbieter leistet für seinen Torrent-Traffic, den wirklich nur für Torrent-Traffic nutzen, nicht irgendwie für sein Online-Banking oder so. Und wie macht man das? Zum Beispiel, indem man seinen Torrent-Client und das Tunnel-Programm in einer virtuellen Maschine hat, wo das alles isoliert abläuft und man selbst nicht drüber surft. Ja, das dazu. BitTorrent ist halt wahnsinnig populär. Darüber wird halt die letzten Jahre File-Sharing gemacht. Das hat sehr viel anderes verdrängt. Einzig allein die Sharehoster, weil eben die Rechtsunsicherheit so groß ist in Deutschland. Die Sharehoster haben bisschen viel Fahrtwind bekommen, bis das diese Sache mit Mega-Upload war. Seitdem haben da auch viele kalte Füße bekommen. Ich glaube, in der Schweiz fühlen sich noch einige wie RapidShare echt sicher. Weil es das noch gibt. Ich benutze keine Sharehoster. Das sind halt doofe zentrale Dienste. BitTorrent ist viel cooler. Es geht immer um die Inhalte, wegen denen man irgendwie Probleme bekommt. Wenn ihr auf bitlove.org was runterladet, da wird euch niemand verklagen, weil da haben sich die Podcasts sehr explizit angemeldet. Deshalb könnt ihr mal mehr sehen. Habt ihr Fragen? Bitte.
Ich muss noch mal kurz auf meine Frage von vorhin zurückkommen. Ich glaube, ich habe ja mal falsch formuliert. Und zwar, noch mögliche Peers zu finden. Habe ich generell die drei Möglichkeiten, einen Tracker zu benutzen, einen Peer-Exchange zu machen oder eine DHT zu befragen?
Tracker benutzen, um Peers zu bekommen, Peer Exchange oder DHT, wobei du bei Peer Exchange immer schon ein Peer brauchst. Also eigentlich nur Trackers oder DHT.
Okay. Und also ohne mich damit beschäftigt zu haben, bin ich auf dieses Peer Exchange gewesen und dachte mir im Hinterkopf, okay, mein Tracker ist down. Ich habe dieser Peer Exchange und kann in dem Moment meinetwegen auch in einer abgebrochenen Torrent-Session, ich habe die Datei nur noch halt da. Greift den kleinen wieder an, aber ich den Tracker nicht und kann über den Weg nochmal die Informationen beziehen, wo ich mögliche Downloads oder wirklich weitere Quellen finde.
Ja, Download fortsetzen nach Client-Neustart. Mit Peer Exchange, wenn der Tracker down ist, würde halt nur funktionieren, wenn du entweder schon Peer-Adressen noch gespeichert hast von der letzten Client-Sitzung oder wenn du die DHT befragst.
Also ist es kein Vorweg? Also,
nee.
Okay, gut, dann.
Ja, mich würde interessieren, ich habe eine sehr lahme Leitung und jemand anderes hat vielleicht eine sehr tolle Leitung. Wenn ich jetzt Sealer bin, lohnt das überhaupt, dass ich da mitmache oder bringt das?
Also lohnt das Sealer zu sein, wenn du eine lahme Leitung hast? Ja, du lädst halt Daten hoch und BitTorrent lebt davon, dass es halt viele Peers gibt, nicht unbedingt schnelle.
Okay. Gab man mal dieses I2P-Projekt zur Anonymisierung?
Sehr guter Hinweis, habe ich vergessen. Also es gibt Ansätze, das ohne direkte Erreichbarkeit zu machen. Das ist zum einen Anomos, was so vom Konzept her BitTorrent über Tor ist. Sie benutzen natürlich nicht das Tor-Netzwerk, das wäre unmoralisch. Und I2P, was nochmal wesentlich abstrakter ist vom Konzept her. Also es ist sowas wie Tor, in dem es nur Hidden Services gibt. Habe ich es richtig verstanden?
Weiß ich selbst gar okay. Nicht so genau. Weißt du, ob das genutzt wird oder ob das irgendwie gekommen ist? Oder das wäre eine Variante, die sympathischer wäre als.
Das ist halt die Technik. Ob das kommt, das ist die technische Aufrüstung. Auf jeden Fall ist BitTorrent noch wesentlich populärer.
Ja. Kannst du vielleicht mal was sagen zu deinen Informationen über die Alternativen, die Vor- und Nachteile? Es gibt ja, wie schon gesagt, zum Beispiel die eDonkey-Network. Wie ist das bezüglich auch der Sicherheit, auch der Verfolgung?
Also ich habe mich,
Unterschiede?
Ich habe mich konkret nur mit BitTorrent beschäftigt. Bei eDonkey baust du ja auch direkt Verbindungen auf, ja? Dann wirst du da genauso Probleme bekommen. Ich glaube, ich habe auch schon von Abmahnungen wegen eDonkey gehört.
Und die zweite Frage ist, sind ja Entwicklungen bekannt, wo man nicht nur Anonymität erreichen kann, weil das hilft ja eigentlich nicht wirklich Anonymität. Bei Anonymität ist ja dann immer derjenige, der den Zugang bereitstellt, würde dann irgendwie mit Haftung genommen.
Na, Anonymität würde auf jeden Fall sehr viel lösen, weil wenn du nicht zurückverfolgbar bist, dann...
Ja, ist aber der nicht zurückverfolgbar, den diesen Anonymisierungsdienst anbietet. Und der kann natürlich nur gut gelangen. Besser ist es natürlich, nicht mehr nachweisen zu können, wer beteiligt ist.
Also soweit ich mich erinnere, war das bei Anomos so, dass du immer irgendwie, wie bei Tor auch, so ein Circuit aus ein oder zwei Hops bis zum Endpeer hast, mit dem du eigentlich Daten austauschst. Und diese Hops dazwischen sollten die Daten auf keinen Fall zu sehen bekommen. Also sie wissen nicht, was sie durchleiten.
Das ist richtig, aber der Endpeer wird ja in die Haftung genommen, der das sozusagen als letzter rausschickt. Und das muss man ja vermeiden, dass eben nicht mehr bestimmt werden kann, wer beteiligt ist.
Aber den kannst du ja nicht herausfinden, den Endpeer.
Ja, wenn jetzt einer sagt, ich versuche was runterzuladen und schreibe alle Endpeers auf, die mit mir da einen Beitrag geleistet haben und gegen die gehe ich vor, hat man das Problem bloß verschoben. Die Endpiers sind dann nur ein Schuss.
Also ich glaube nicht, dass man irgendwie so einen Sippenhaft-Ansatz in Deutschland durchkriegen würde. Irgendwie zu sagen, alle Benutzer einer Technologie sind kriminell, weil es geht halt wirklich immer um die konkreten Inhalte. Man bekommt ja Post von den Anwaltsbüros, die von den Produzenten beauftragt wurden.
Naja, und was kriegt denn der Endpier? Was kriegt denn der Mensch, der es am Schluss dann bereitgestellt hat? Das ist ja das Problem.
Aber auch der ist ja nicht in seiner Adresse direkt bekannt. Das wie
nein, der hat eine IP-Adresse. Der kommuniziert ja.
Aber mit dem bist du nicht direkt verbunden, sondern...
Nein, aber der kriegt dann ein Problem. Und die werden ja unter Druck gesetzt, dann dadurch. Also wer zum Beispiel versucht, in Deutschland sowas zu betreiben, hat dann in Deutschland eine IP-Adresse vermittelbar. Und der wird ja in Haftung genommen, weil er es ermöglicht, das durchzuleiten.
Ja, aber wenn man eben innerhalb des Bitcoin-Netzes zum Beispiel so eine Anonymisierungsschicht hat, dann ist die IP-Adresse ja nicht mehr bekannt, die direkt.
Nee. Wenn ich jetzt jemand bin, der versucht, Daten zu erhalten. Und ich kommuniziere jetzt und ich erhalte Spruchstücke von irgendwelchen. Das sind nicht die, die das Original auf ihrem Rechner gespeichert haben. Die leiten es aber durch. Ja. Dann habe ich die IP-Adressen von denen. Und dann,
von den Durchleitenden?
Von den Durchleitenden. Und gegen die wird natürlich vorgegangen, weil die ja Beitrag leisten
dazu. Na, was heißt natürlich wird gegen die vorgegangen? Das ist halt ein...
Die werden in Haftung genommen. Ja.
Das ist
wie in Störerhaftung. Das ist ja das rechtliche Problem.
Ah.
Das ist genauso wie ich sage, ich stelle ja nur einen Hashwert bereit. Dieser Hashwert ist ein abgeleitetes Werk. Geht dagegen kann, auch wenn es zurzeit nicht gemacht wird, mit Sicherheit irgendwann vorgegangen werden. Da auf jetzige Rechtslage wäre das im Prinzip möglich. Auch wenn es praktisch nicht getan wird zurzeit.
Nee, das ist ja das gleiche wie ein Tor-Node in dem Sinne. Ein Tor-Node ist ja auch sozusagen ein Mediendienst und in dem Sinne kein Problem rechtlich gesehen.
Ja, man muss aber die Entwicklung sehen. Man muss ja die Entwicklung sehen, wie sich auch das rechtlich entwickelt und dass der Druck natürlich verstärkt wird. Man kann ja jetzt nicht nur von dem Netz ausgehen.
Ja. Dass das irgendwann mal anders sein könnte, ja. Sei dahingestellt. Ja, weil zur momentanen Rechtslage ist das für Kevin Gustav sozusagen ein Kommunikationsdienst.
Ja, kann ich mal eine andere Frage zur Vermeidung des Problems oder ich weiß nicht, ob das geht. Wir können ja mit XOR einfach ein One-Time-Pad machen. Und sozusagen, ja, ist ja irgendwie bekannt. Und es geht ja eigentlich nur darum, 650 Megabyte, oder 700 Megabyte.
Nee, 10 Gigabyte.
Wie auch immer, ne? Diese Images auszutauschen. So. Und die sind ja zufällig gleich groß wie die Images, die wir austauschen wollen, sind ja eigentlich nur die neuesten Ubuntu-Releases. Kenne ich ja so. Und da könnte man ja jetzt drei Dateien erzeugen. Und wenn man zwei da zusammen kombiniert, dann ist es halt ein Ubuntu-Image. Ne? Die anderen zwei zusammen kombiniert, ist es halt ein Red Hat-Image, sage ich jetzt mal. Ne? Und jetzt muss ich nur mein BitTorrent Client so darauf achten, dass ich nicht die beiden zusammen kombiniere, die Red Hat sind, weil Red Hat darf ich ja nicht sehr, ist ja klar. Ne?
Genau.
Sondern nur, der liefert halt nur die aus, die Ubuntu sind und von dem anderen, das heißt, ich brauche mein Netzwerk eigentlich nur zweimal. Und von dem anderen kriege ich die andere CD und wenn ich die zusammen kombiniere, habe ich Retter. Wenn ich die anderen zusammen.
Also, wenn ich glaube, wenn du den Schlüsselaustausch lösen kannst, ist das ja super. Aber.
Ich muss als Client doch nur darauf achten, dass ich nicht die beiden falschen zusammen ausliefere, weil dann mache ich mich ja strafbar, wenn ich die falschen zusammen ausliefere. So, ne? Aber ich glaube, alle Clients hast du die Datei und ich suche einfach nur zwei Dateien, die ich zusammen kombinieren kann.
Richtig. Also, ich muss auch mindestens drei haben, damit mir niemand nachweisen kann, dass ich beteiligt bin.
Genau.
Am Ende muss ich alle drei sein. Ich muss sicherstellen, wenn ich etwas sende, dass das mindestens drei Varianten übertragen kommt. Dass ich also selber maximal einen liefere und dann noch einen Vertrauenswürdigen habe, der mir das nochmal aufsplittet.
Genau.
Dass mindestens drei ankommt und mir niemand mehr nachweisen kann, dass ich beteiligt bin.
Genau, weil ich wollte ja immer nur das andere haben. Und ich muss darauf achten, dass ich alle drei bekomme und nur zwei davon sende. Aber jetzt verdächtige ich immer nur sende. Ne? Ich darf niemals die zwei falschen senden.
Klingt super interessant. Haben
wir das implementiert?
Heute Nacht?
Also Kinder. Wenn man das richtig verstanden hat, hat man immer so ein dreifaches Overhead-Problem, oder?
Genau,
also nicht mehr ganz so effizient.
Kostet halt Bandbreite. So ist es halt auch bei Anomos und I2P. Die sind halt ein bisschen langsamer.
Naja, aber der Unterschied ist ja. Also, ich will ja genau den Unterschied machen. Was wir jetzt die ganze Zeit diskutieren, ist, wie kann ich es erreichen, auf meine Metadaten zu anonymisieren, also meine IP-Adresse zu anonymisieren. Was wir aber eigentlich wollen die Inhaltsdaten verstecken, die wir uns austauschen. Und darum geht es doch am Ende. Ja. Genau das, was du vorhin gesagt hast, wir brauchen eigentlich Verschlüsselung auf Ende zu Ende, aber wir können das eigentlich gar nicht realisieren, weil wir nie wissen, wer der anderen Ende ist. Deshalb kann man immer Mittel machen.
Ja.
Genau. Und was wir jetzt wollen, ist die Inhaltsdaten irgendwie so verschlüsseln, dass wir niemandem sagen, dass wir genau die Daten haben. Aber wir wollen es auf die Inhaltsdaten und nicht auf die Protokolldaten. Und das müssen wir eigentlich erreichen. Das müsste irgendwie...
Das klingt nach einer guten Idee. Du bist da der Fachmann.
Nee, ich bin aber jetzt kein Jurist. Ich weiß nicht, ob das dann trotzdem noch schafft. Also ich will ja eigentlich nur Podcasts austauschen. Aber zu den Podcasts und jetzt war eine legale Frage zu stellen. Gibt es denn jetzt Podcasts? Die Podcasts-Clients, die will man ja irgendwie auf dem Handy haben. Und da will ich jetzt aber kein BitTorrent laufen lassen haben, weil ich ja vielleicht einen Datentarif habe, irgendwie der... da schlecht ist.
Dann stellst du vielleicht deinen Torrent-Client so ein, dass er das nicht bis Handynetz macht, sondern nur WLAN?
Das könnte man machen, aber gibt es denn schon überhaupt Podcast-Reader, die BitTorrent direkt fressen und das irgendwie...
Also ich stelle mir das auch vor, für sehr viele Betriebssysteme gibt es Miro. Das ist toll, das kann BitTorrent.
Okay, und das soll dann auch synken mit meinem Telefon?
Das, ist das kann, glaube ich, auch synken. Ich benutze das selber nicht. Für Android gibt es zumindest Torrent-Programme, die Feeds lesen können. Damit kriegt man die zumindest schon mal drauf. Die Podcasts ist halt nicht so.
Ja, aber die lesen ja kein BitTorrent, weil du ja das hier BitLove hattest. Du hattest doch BitLove als die coole Anwendung für Podcasts oder BitTorrent.
Genau.
Die Feedreader unter Android, die lesen ja nur einen RSS-Feed und laden es direkt runter.
Ja, aber es gibt Torrent-Clients für Android, die Feeds lesen können.
Okay.
Es sind, die haben aber nicht so den Komfort von richtigen
Podcastern.
Genau, von richtigen Podcatchern. Und auf Apple wird man niemals BitTorrent haben. Also es gab jetzt irgendwie den Fall, dass im App Store Fernsteuerungs-Apps für Transmissions zugelassen wurden, aber es war halt leider nur ein Versehen.
Ups.
Ja. Gerade zu der Podcast-Geschichte, also das ist jetzt nicht meine Idee, die erzähle ich jetzt bloß nach. Es gab es gibt die Idee einfach, viele haben irgendwie so ein NAS rumstehen oder sowieso irgendein Computer, der die ganze Zeit läuft. Da läuft halt ein Torrent-Client, der halt auch RSS kann und die...
Du würdest jetzt nach der Rückübersetzung, nach dem Gegenstück von BitLove fragen.
Genau, oder? Genau. Und der lädt halt im Prinzip die Torrents und die Feeds und wirft dann den Feed einfach wieder raus, bloß mit der internen, dass die Datei ersetzt wurde, oder die URL ersetzt wurde durch die Datei, die auf dem NAS liegt oder auf meinem Rechner, der zu Hause steht.
Es gibt schon zwei Ansätze. Das eine ist irgendwie von qrios.de. Der macht das irgendwie mit XSLT und Node.js. So. Dann gibt es von jemandem, der sich Faldrian nennt. Das gibt es auf Bitbucket, das ist in Python. Und am nächsten Freitag hält A8 bei uns hier aus dem Chaos einen Django-Vortrag und will da auch sowas in die Richtung vorstellen.
Klingt gut, ja.
Sonst noch Fragen? Dann danke fürs Zuhören.